Einen wunderschönen guten Morgen, Michael.
Hallo, Michael.
Wie geht's dir? Fühlst dich wohl?
Heute sehr gut. Wetter ist schön. War schon draußen mit den Hunden.
Ja.
Und toller Tag heute.
Bist du denn überhaupt noch, dass du überhaupt am Leben bist nach Ostern? Weil Cholesterin ist ja saugefährlich. Wie hast du Ostern überlebt?
Ja, erstmal Fuß vom Gas. Also Cholesterin ist nicht absolut gefährlich, wie sie mal gemacht wird. Absolut schädlich. Und man dürfte am Tag 10 Eier essen. Schokoladeneier vielleicht weniger, aber Hühnereier kann man 10 Stück essen. Ich habe sogar meine eigenen Enteneier hier mit Bierkörnern gefüttert, die Enten. Also da braucht man keine Sorgen haben wegen Cholesterin.
Aber hast du,
sollte das Ei nie so ganz fest durchgekocht sein. Also der Dotter noch wachsweich oder das Sunnyside Up beim Spiegelei oder beim Rührei nicht so ganz einstocken lassen, weil dann bleiben mehr von den B-Vitaminen und der Folsäure enthalten und die entschärfen das Cholesterin. Also unterm Strich ist Cholesterin nur halb so gefährlich, wie es immer gemacht wird.
Aber warum wird es immer so verteufelt?
Da brauchst du ja ein Feindbild. Du musst ja auch einen Grund haben, Statine zu verkaufen, also Blutfettsenker zu verkaufen, die unterm Strich wirklich sinnlos sind, nur Nebenwirkungen haben. Und die Lebensqualität einschränken und das Leben dabei nicht verlängern, eher verkürzen.
Hast du auch mal Enteneier gegessen? Kann man die überhaupt essen?
Klar.
Schon, wirklich?
Ja. Also meine Enten das letzte Jahr haben die ja ganz unmotiviert mitten in den Rasen irgendwo die Eier reingelegt. Und einen Teil habe ich gegessen und einen Teil habe ich dann selber ausgebrütet, bevor der Rasenmäher die schreddert. Habe ich die im Inkubator ausgebrütet, kam mir vor wie Konrad Lorenz, der die Gänse gezüchtet hat und die Entenküken sind mir im Haus hinterhergelaufen wie kleine Hunde. Also sie waren voll auf mich geprägt, aber die Prägung hat irgendwann nachgelassen. Jetzt sind sie untereinander draußen und kennen mich kaum noch.
Ja, so ist es, wenn die Kinder flügge werden, ne?
So ist es.
Ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, das hat mich bei dir immer fasziniert. Du bist jemand, der nicht nur predigt, sondern der das auch tut, wenn keiner hinsieht. Und das ist für mich immer die große Unterscheidung, weil predigen kann ja jeder. Aber als du mir dann diese Brutstation gezeigt hast, ich in deinen Augen diese Hingabe gesehen habe. Also du wolltest, hast ja nicht gesagt, komm Michael, mach mal Story schnell, damit die Leute das auf Instagram sehen. Das machst du ja gar nicht, sondern du hast gesehen, diese Eier werden nicht ausgebrütet und hast dir dann selber eine Brutstation geholt. Und wie gesagt, dieses leuchtenden Augen, diese Liebe und Hingabe zum Leben, ist das vielleicht das, was den meisten Ärzten fehlt?
Ja, ich hoffe, dass viele Ärzte noch haben. Also Ärzte auf jeden Fall, Mediziner, wir kennen ja die Differenzierung.
Ja, natürlich.
Mediziner vielleicht weniger, Ärzte eher schon. Ja. Und also mir macht das Spaß, was wachsen zu sehen, was Leben zu sehen. Wenn Leben entsteht, ist immer was Feines. Ich glaube, nicht nur für einen Arzt ist das schön.
Ja, das stimmt. Und du Hunde hast du ja auch, zwei. Ich weiß nicht, ob du sagen möchtest, wie sie heißen, aber die sind ja auch wirklich immer dabei, wenn du unterwegs bist. In der Natur ist auch etwas, was dir ganz, ganz wichtig ist, oder?
Ja, gestern sogar war ich auf der Bühne vor 1000 Leuten. Da hat der Hund kurz mal die Bühne gecheckt vorher, ob alles in Ordnung ist.
Ja. Ob da Lauterbach also irgendwo sitzt.
Meistens dabei, die Hunde sehr, sehr gut erzogen.
Ja.
Dadurch kann ich es auch mitnehmen. So Hundeetikette ist ganz wichtig. Und da ist die Gewohnheit auch sehr wichtig. Und das ist also die Konsequenz. Was ich manchmal bei der Kindererziehung mir mehr wünschen würde bei manchen Eltern, dass die konsequenter wären. Und wenn zum Beispiel, wenn wir hier spazieren gehen, es kommt jemand entgegen, man weiß nicht, ob die Hunde mögen oder nicht. Wir lassen die Hunde immer frei laufen, aber wenn jemand entgegenkommt, dann rufen wir die Hunde zurück. Auch wenn die keine Hunde dabei haben, dann gehen die Fuß bei uns. Und weil wir das immer machen, passiert das schon ganz automatisch. Wenn die Hunde jemanden kommen sehen von vorne, dann kommen die sofort, gehen Fuß, allein über die Gewohnheit.
Ja, und ihr habt die auch wahnsinnig gut dressiert, oder wie sagt man da? Also
ja, erzogen, dressiert. Erzogen,
dressiert klingt jetzt, als wäre es im Zirkus. Nee, also erzogen,
die sollen da keine Kunststücke machen, die sollen gut gehorchen und dass man sie überall mitnehmen kann und dass sie nicht negativ auffallen.
Aber du hast es gerade angesprochen, auch was die Kindererziehung angeht. Da hast du dir ja schon den ein oder anderen bösen Kommentar eingehandelt, als du das verglichen hast. Wie kann der Dr. Spitzbart nur Hundeerziehung und Kindererziehung gleichsetzen? Aber du sagst, da gibt's schon mitunter ein paar Parallelen.
Also die Konsequenz.
Ja.
Also das ist, heutzutage ist es immer leichter, inkonsequent zu sein. Lieber mal Ja zu sagen, wo vielleicht Nein hingehört. Mhm. Da hat man als Elternteil mal weniger Stress und kann wieder ins Handy gucken. Und kann vielleicht die Brut beruhigen. Also das wird in meinen Augen heutzutage, wird viel zu oft Ja gesagt, und mal ein Nein durchzusetzen, konsequent durchzusetzen, kann auch ein Zeichen von Liebe sein. Ich sage es in Seminaren immer wieder, dass meine Eltern mich relativ streng erzogen haben, und damals habe ich natürlich alles nicht eingesehen, aber heute bin ich dankbar dafür, dass sie mir die Leitplanken des Lebens aufgezeigt haben, und ich glaube auch, dass ich durch die relative Strenge, das hätte jetzt nichts mit Strafen zu tun oder mit, auch war nur Konsequenz von meinen Eltern. Wenn ich in der Schule schlecht war, dann konnte ich mir weniger rausnehmen. Wenn ich in der Schule besser war, dann durfte ich mir mehr rausnehmen. Also das war immer relativ gut überschaubar, und dann weiß doch jeder, woran er ist. Ja. Also Kinder, wenn die wissen, woran sie sind, ist gut. Hunde, wenn sie wissen, woran sie sind, ist gut. Es gibt ein Gefühl von Sicherheit, dass immer das Gleiche wieder passiert.
Also ich erlebe das ja auch als Vater sehr oft, dass, also es ist halt die alte Frage, bedürfnisorientiert oder ein bisschen strenger. Sicherlich gibt's da Unterschiede, verschiedene Typen von Kindern, und jedes Familiengeflecht ist auch ein bisschen anders. Aber grundsätzlich sehe ich das schon sehr oft, dass Kinder eben kein Nein mehr bekommen. Ja, das heißt dann, Jean-Luc Pascal, nimmst du die Schaufel, hörst du auf, deinen Bruder mit der Schaufel zu schlagen? Nein, aber mach ich nicht. Oder so, doch noch einmal. Und dann passiert was. Ja, und dann passiert aber gar nichts. Und dann merkt schon Pascal, er kann seinen Bruder 10-mal auf den Kopf kloppen mit dem Ding. Das ist halt irgendwie ordentlich.
Ja. Ja, wir haben das auch so im Umfeld, wenn man es ab und zu sieht, die Eltern können sagen, was sie wollen, die Kinder tun es eh nicht, weil sie wissen, es passiert ja nichts. Es wird keine Konsequenz haben. Und wenn sie angedroht wird, sind es nur leere Worte.
Genau. Würde mich mal interessieren, bei euch da draußen, die gerade zuhören, wie ist das bei euch? Sagt ihr, bedürfnisorientiert ist gut, weil, ja, Mensch, früher war alles viel zu streng und da entstehen dann ganz schlimme Traumata. Und auch da ist da sicherlich was dran, wenn man es dann übertreibt. Oder auf der anderen Seite, oder sagt ihr, nee, unsere Kinder bekommen schon auch eine klare Grenze. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Schreibt gerne mal eine Mail an Podcast.
Also ich bin für klare Grenzen.
Ja, ich auch beim Thema Migration.
Ich möchte ja niemanden in die eine oder andere Richtung beeinflussen.
Ja.
Aber schreibt rein, interessiert mich natürlich auch.
Ja.
Schreibt sie die Kommentare. Ihr wisst, wie ich denke.
Genau, aber in dem Fall wollen wir jetzt... Geht es um Kinder, nicht um Migration, aber das können wir ein anderer Mal auch aufmachen, wegen den Grenzen. Ja.
Ja.
Wie würde denn ein Tag, oder ganz konkret, wie sieht denn ein Tag aus, wenn man dich mal als Michael Spitzbart, wir lassen den Doktortitel mal weg, begleiten würde? Was machst du den ganzen Tag? Die Praxis ist ja weitergegeben worden an den Dr. Micha. Wie sieht dein Tagesablauf aus? Was machst du? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich wollte immer freie Flecken im Kalender haben. Mittlerweile ist es wieder so, dass ich mir doch relativ viel wieder aufgehalst habe. Allerdings, das mache ich alles gerne, also es ist keine wirkliche Arbeit. Ich habe sehr viele Termine, sehr viele Vorträge, sehr viele Seminare.
Mhm.
Aber es ist ja freiwillig und es macht mir großen Spaß. Von daher ist es keine Arbeit. Aber ich habe früher schon einen Freund beneidet, als ich noch in der Praxis gearbeitet habe. Der war schon gleich alt wie ich, aber schon in Rente. Der konnte jeden Morgen zum Fenster rausschauen und überlegen, was mache ich heute? Gehe ich heute Radl fahren? Mache ich eine Skitour, je nach Wetterlage? Alles frei planbar. Das hat mich sehr beneidet. Und jetzt bin ich selber in Rente, aber so richtig planbar, also dass ich jeden Tag frei planen kann, so ist es nicht. Aber
du magst ja auch die Umdrehungen.
Ja, was ich mache, mache ich gerne, und ich habe es selber in der Hand.
Ja. Wie ist das beim Thema Bewegung, Sport? Du bist ja sehr oft auf dem Fahrrad unterwegs, klar, mit den Hunden, musst ja sowieso immer raus. Ich weiß, es hat mir der Dr. Spitz erzählt, ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass er sehr gerne, sehr oft Fahrrad fährt, auch im Alter. Und ich fand das, als wir ihn getroffen haben bei dem Kongress vor ein paar Wochen, fand ich das so erstaunlich, weil er der Einzige war, der gesagt hat, nee, kein Uber, sondern er will laufen. Und ich dachte mir, das ist cool, weil der ist ja auch schon über 80 und sagt, nö, ich laufe einfach. Also wie ist es bei dir? Du bist ja auch jemand, der die Bewegung in den Alltag integriert.
Ja, also gerade im Sommer oder im Frühjahr, jetzt im Garten, so fällt es natürlich leicht, seine 10.000 Schritte, ich habe eher deutlich mehr als 10.000 Schritte.
Du hast mehr als 10.000?
Ja, deutlich mehr, ja.
Deutlich mehr.
Mach mal, was hast du da? 14.000er, ja.
Was ist dein Maximum?
Ja, das weiß ich gar nicht. So Bergtouren und so, aber das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm.
Aber 14.000 ist ordentlich, ja.
Ja, für den Hausgebrauch. Weißt du, wenn du hier im Grundstück unterwegs bist, ich habe jetzt ziemlich lange Wege und ich überlege mir immer, wenn ich was holen müsste, weil ich mir das vergessen habe, da kann ich mir einen Kilometer zurücklaufen.
Das denken die Leute, du hast so ein riesen Anwesen, weißt du, so vom Westflügel in den Nordflügel oder so. Ja.
Nein, nur das Haus ist ja bescheiden.
Es ist wunderschön. Darf ich das sagen? Was, oder ja, das ist ja,
darfst du schon sagen, ja.
Eine ehemalige Mühle ist es, glaube ich, oder?
Alte Mühle, alter Bauernhof, alte Mühle.
Ja.
Und die haben wir völlig entkernt und neu aufgebaut.
Ja.
So nach neuen Standards, neue Bodenplatte, ja. Fußbodenheizung, dass alles schön gemütlich ist.
Ja.
Und draußen ist halt sehr weitläufig, alles auf 3 Hektar. Und wenn man da im Garten unterwegs ist, dann läufst du schon mal tote Kilometer auch. Wenn du das vergessen hast, kannst du wieder zurück.
Aber du liebst das ja auch. Du bist ja jemand, ich zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Drehtag, da hast du mir versucht zu erklären, und ich habe schon wieder alles vergessen leider, wie die verschiedenen Blätter der Bäume und wie das alles zusammenhängt. Also du hast ja so eine Liebe zum Detail, was Natur angeht, auch zu Kräutern. Du machst ja deinen eigenen Tee, baust du ein bisschen an. Ist das etwas, was du brauchst wahrscheinlich auch, oder?
Ja, mich interessiert es einfach. Ja. Wenn ich im Wald unterwegs bin, oder dann will ich wissen, wie die Bäume heißen. Wenn ich in Bergen bin, will ich wissen, wie die Berge heißen.
Ja.
Und es gibt immer so solche Apps, die ich dann gerne nutze. Peakfinder für die Berge oder für die Picture This ist so eine ganz gute App für die Blumen oder Bäume. Wenn ich nicht weiß, was es ist, dann schaue ich nach und versuche mir das dann zu merken.
Ja, und es gelingt dir gut. Also
dass ich dann das nächste Mal, wenn der Herr Schulte zu Besuch kommt, dass ich glänzen kann.
Ja, du, ich fühle mich da immer so doof, wenn du dann,
ja, guck mal. Ja, aber du kannst ja immerhin mittlerweile schon Nadel von Laubbäumen unterscheiden.
Ja, das geht noch. Das
machst du schon ganz gut. Und ich glaube, Rot- und Weißwein kannst du allein an der Farbe unterscheiden, oder?
Da bin ich dabei. Ich versuch's zu lernen, aber das ist ganz schön knifflig. Ja, mein innerer Sommelier wollte noch nicht ausbrechen. Also das heißt, du bist sehr stark in der Natur verwurzelt. Das macht dich ja auch aus. Ich weiß nicht, ob man das hier erzählen mag, aber du hast ja schon ein paar Mal gepostet. Was du ja auch liebst, sind alte Autos, Oldtimer.
Ja.
Was fasziniert dich da so?
Wenn ich irgendwo reinkomme und ein Oldtimer steht in der Garage und alle an der Geruch, da drehe ich schon durch. Also ich habe früher selber viel geschraubt, allerdings nur an Motorrädern.
Mhm.
Das habe ich sehr gerne gemacht, habe damals eine alte BMW R50-2 für die Insider, ich glaube Baujahr 65 war das, die habe ich restauriert, also wirklich von Grund auf neu aufgebaut, alles erst abmontiert, alles sandgestrahlt, geschmirgelt, neu lackiert und alles neu gemacht, und das hat mir großen Spaß bereitet. Und es war ein Motorrad, Gott sei Dank, was meiner sittlichen Reife, der nicht vorhandenen sittlichen Reife damals sehr gut getan hat, weil das nicht so viel PS hatte. Wenn ich so eine Kawasaki mit 500, mit 200 PS gehabt hätte,
ja.
Ich glaube, ja, 200 gibt es vielleicht gar nicht, aber ich habe schon Maschinen gehabt hinterher mit 160 PS.
Ja.
Und damals hätte ich mich erhutzt mit so einer starken Maschine. Ich weiß, die Serpentinen, wenn wir gefahren sind in den Bergen, und wenn die Fußrasten nicht keine Funken gesprüht haben, da bin ich zurück. Ich habe die Kurve enger genommen.
Oh Gott, das ist so krass. Ich bin da ganz, also ich bin da ein Angsthase, was sowas angeht. Aber krass, aber es ist tatsächlich
das
auch.
Das war meine sittliche Unreife, ja. Und Gott sei Dank hatte ich da nicht so viele PS, darum lebe ich heute noch.
Ja, aber vor allem Risiko gehört ja auch ein bisschen zum Leben. Ja, dieses, vielleicht auch mal ein Thema für einen anderen Podcast nochmal, aber dieses, dass man alles perfektioniert, alles muss dogmatisch perfekt sein, kann ja auch anstrengend sein. Leben heißt ja auch oft loslassen, einfach, klar, jetzt keine anderen Leute gefährden, natürlich nicht, das hast du ja auch nie, aber auch im Moment zu sagen, komm, ich probiere mal was aus, ich mal was Neues. Ja, das ist Leben.
Ja. Ja, macht großen Spaß. Bin nur früher Gleitschirm geflogen, lauter solche Sachen gemacht, die ich jetzt vielleicht heute nicht mehr machen würde, aber ja. Es gibt eine interessante Studie, wenn du eine Population von, sag mal, 1000 Männern hast, die eine Hälfte unter 50 Jahre, die andere Hälfte über 50 Jahre. Aus welcher Population werden wohl die meisten 100-Jährigen rauskommen? Wenn man die unter 50 nimmt oder die über 50 nimmt. Bei der Population von über 50-Jährigen, da werden ziemlich sicher mehr 100-Jährige rauskommen.
Ja.
Weil der Population so, unter 50, wenn man die begleitet, die ganzen Gleitschirmunfälle, die ganzen Motorradunfälle.
Ja, ja, natürlich.
Die Leute werden ab 50 vernünftiger.
Das sowieso.
Und darum kommt aus der zweiten Gruppe, kommen mehr 100-Jährige raus als aus der ersten Gruppe.
Ja, jetzt habe ich es verstanden. Das ist ja wie der Neandertaler, der sagt, naja, der Säbelzahntiger, ich bleib mal lieber in der Höhle und lass die anderen jagen.
Ja, ja. Aber wir stammen halt von denen ab, die sehr vorsichtig waren.
Genau, evolutionsbiologisch.
Die anderen konnten sich nicht mehr fortpflanzen.
Genau, richtig. Ja, die waren dann zwar kurzzeitig the hero of the day. Oh, cool, er hat mit dem Säbelzahntiger gekämpft, aber die, ich sag mal, ja, die biologische Linie war dann halt vorbei.
der Ruhm von kurzer Dauer.
Der war von kurzer Dauer, genau. Also bei Oldtimern ist es ja so, dieses Pflegen, Schrauben drin, auch beim Motorrad, was du sagst, ist ja ein bisschen auch wie mit dem menschlichen Körper. Also das ist ja auch etwas, messen, prüfen, gucken, drehen, welche Werte, gerade bei den Blutwerten, das ist ja so ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sondern ganz klar deine große Kunst gewesen, oder ist sie noch? Siehst du da Parallelen?
Naja, das Auto fährt gut, wenn es gut gewartet ist, gut geschmiert ist. Beim Körper ist es genau das Gleiche. Ja. Also viele Leute kümmern sich mehr um ihre Autos und um ihren Fuhrpark als um sich selbst. Mhm. Und also es ist eine sehr gute Parallele, wenn man die Autos gut pflegt und selber lange Spaß dran haben möchte.
Ja.
Dann pflegt man sich genauso wie die Autos.
Gut, der Spritpreis sollte halt für den Menschen keine 3 Euro kosten pro Liter.
Ja. Also das sind die Deutschen ganz besonders jetzt prädestiniert, die Spritpreise hochzuhalten.
Ja, ja.
Alle anderen schaffen es in Italien, in Polen und Tschechien überall. Schaffen sie Spritpreise unter 2 Euro zu halten. Nur die Deutschen wieder mal, die machen jetzt mal einen Arbeitskreis und finden ganz genau raus, warum sie den nicht senken konnten, den Spritpreis.
Ja,
sie müssten ja nur die CO2-Abgabe weglassen. CO2-Abgabe und auf CO2-Abgabe kommt dann nochmal die Mehrwertsteuer oben drauf. Also der Staat verdient da so viel mit am Benzin.
Wie? Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass wir den Planeten retten, oder was?
Ja, du weißt ja, die ganzen CO2, also 90% von diesen CO2-Abgaben, die gingen in Fake-Projekte.
Was?
Milliarden sind geflossen nach China und so, völlig unkontrolliert. Hauptsache weg das Geld und irgend so einen alten Hühnerstall in China finanziert, wo es heißt, das ist für die CO2-Ersparnis.
Also ich fand so Wrestling in Uganda oder was das war, fand ich schon.
Das war auch ganz sehr gut. Wichtig. Sehr
fand ich
wichtig,
sehr wichtig. Ja. Und jeder, der sagt, das ist nicht wichtig, der ist Schwurbler. Ja, ganz klar.
Ja.
Also es hat viel mit, ja, natürlich Gesundheit zu tun. Wir haben ja diese Woche die Health Days. Also die Health Days machen wir aus einem ganz besonderen Grund. Ein Jahr Masterclass. Kannst du noch mal kurz vielleicht sagen, warum hast du überhaupt diese Masterclass gemacht?
Ich habe gewusst, dass ich mich irgendwann zur Ruhe setze und wollte das Wissen, was ich mir in 30, 40 Jahren angereichert habe, das wollte ich dokumentieren.
Mhm.
Weil nicht sehr viele Ärzte so arbeiten wie ich. Und weil ich aber voll dahinter stehe, hinter dem, was ich gemacht habe, auch sehr viele Menschen habe helfen können. Ich habe sehr viel gutes Feedback bekommen. Wollte ich es einfach mal dokumentieren, der Nachwelt hinterlassen.
Du bleibst bitte noch lange unter uns. Ich möchte das an der Stelle nochmal.
Sehr geschwollen jetzt an. Ja. Aber wenn das einmal dokumentiert ist, dann kann man halt lange Nutzen nießen. Man kann es immer wieder anschauen. Und da haben wir die ganzen wichtigen Themen in der Masterclass in Einzelkapitel verpackt.
Ja.
Immer so zwischen 60 und 90 Minuten. Thema Ernährung, Thema Bewegung, Thema mentale Stärke, Blutuntersuchungen. Was ist wichtig? Was macht der Hausarzt alles nicht? Was wäre aber so wichtig zu messen und zu wissen? Und vor allem, wie kann ich es optimieren?
Ja.
Das ist ja noch wichtiger. Nicht nur Wissen ist wichtig, sondern das Verbessern anschließend ist ja das noch Wichtigere. Da gibt es halt ganz konkrete Handlungsanleitungen, was zu tun ist. Und ich muss sagen, es freut mich wahnsinnig, wie das angenommen worden ist. Und nur gutes Feedback von den Teilnehmern. Ganz hohe Informationsdichte, also nicht lange rumschwafeln vor der Kamera. Ja. Hohe Informationsdichte, peng, peng, peng. Und das Tolle ist, man kann es immer wieder anschauen. Ja. Manche Leute wollen sich was mitschreiben und so, aber mitschreiben, vielleicht geht es besser ins Gehirn, wenn man es mal aufschreibt. Aber ich will die Leute eigentlich mehr über die Emotionen erwischen, als über den Intellekt erwischen.
Ja.
Weil Intellekt, da weißt du was, da machst du es hinterher trotzdem nicht. Stichwort kognitive Dissonanz. Ja. Du musst dich jetzt nicht angesprochen fühlen.
Nö, gar nicht. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie bis Weihnachten ausgesehen habe wie Ottfried Fischer in seinen besten Zeiten. Nein, so schlimm war es nicht. Aber tatsächlich war es ja auch genau, was du ansprichst. Ja, ich habe auch zugelegt, habe dann irgendwann gemerkt, oh, jetzt sind wieder 25 Kilo runter. Und man ist ja immer Wissensgigant, aber Handlungszwerg. Und es ist genau das, was du sagst.
Das geht genau, wenn du was das Leben verändern möchtest, das geht nie übers Wissen, übers Wollen, es geht nur über die Emotionen.
Genau.
Und über diese Masterclass, auch mit den Seminaren, die ich mache, will ich immer an die Emotionen der Menschen, ans Gefühl appellieren. Weil das Gefühl ist das, was dich in die Handlung bewegt.
Ja.
Nicht das Wissen, das Gefühl.
Ja, ja. Und wir haben jetzt diese Woche, die viele Module sind ja schon vorbei, in Anführungszeichen. Also in dem Moment, in dem die meisten da draußen diesen Podcast hören, dann wird wahrscheinlich Donnerstag, Freitag sein. Wir hatten jetzt jedes Einzelmodul jeden Tag 20% günstiger für, wegen einem Jahr Masterclass-Jubiläum. Und jetzt an diesem Wochenende gibt es die Bundles, das 5er-Bundle und das 9er-Bundle an diesen Wochenenden, wo wirklich mal alles, das ganze Kompendium zusammenkommt aus deinen letzten 40 Jahren. Und dementsprechend hätte ich gesagt, lass uns doch mal die einzelnen Module noch mal kurz durchgehen. Gerne natürlich auch schon für die, die sagen, ja, ich weiß noch nicht so genau. Gar nicht, weil sie sich deswegen die Masterclass kaufen sollen, überhaupt nicht, sondern weil wir den Leuten auch im Podcast schon mal einen Mehrwert bieten wollen, damit sie schon mal vielleicht mit diesen Informationen ihr Leben ein bisschen besser machen können. Die essentielle Medizin, ganz wichtiges Thema. Du sagst, viele Medikamente machen das Leben eher schlechter als besser. Radikale Aussage für einen Mediziner, also wenn er das hören würde, was steckt dahinter?
Ja, es ist das Stichwort Polypharmazie. Wenn jemand 60, 70 Jahre alt ist, die meisten Leute nehmen da irgendwelche Medikamente. Und da gibt es erstmal die Nebenwirkungen, die schon schlimm genug sind, und die Wechselwirkungen, die noch dazukommen. Und da weiß kein Arzt der Welt mehr, wie die interagieren, ja, wenn man 3-4 Medikamente zusammennimmt. Und das Tolle ist, es gibt ja für jedes Medikament, für fast jedes gibt es eine gesunde, natürliche Alternative. Und genau das ist die essentielle Medizin. Die Menschen mit den richtigen Aminosäuren behandeln, zum Beispiel für die mentale Stärke. Ganz wichtig, die Aminosäure Tryptophan, essentieller Eiweißbaustein, der limitierende Eiweißbaustein zur Eigenproduktion von Serotonin im Gehirn. Mhm. Also unterm Strich, du kannst genauso viel oder wenig Stimmungshormon Serotonin produzieren, wie von dem Eiweißbaustein Tryptophan zur Verfügung steht. Und genau da setzen wir halt an. Ja. Auch nicht nur, wenn Leute krank sind, also wenn Leute depressiv wären, wäre das die richtige Behandlung von Depressionen. Oder auch wenn man nur resilienter sein möchte, belastbarer sein möchte, dann hilft das natürlich auch, einen höheren Serotoninspiegel zu haben. Und genau da setzt die essentielle Medizin ein, erklärt die Zusammenhänge, warum mache ich das? Und dann hinterher in die Umsetzung, wie viel muss ich nehmen, um mein Tryptophan, um mein Serotonin zu optimieren im Gehirn. Welche Katalysatoren brauche ich? B12, B6, was brauche ich dazu noch? Und das ist halt diese Masterclass essentielle Medizin. Eigentlich mein Herzensprojekt, ganz, ganz zentrales Projekt, weil meine ganze Medizin da anknüpft.
Hast du das an
essentiellen Stoffen zu heilen? Und unterm Strich ist jede Heilung Selbstheilung und kann nur dann funktionieren, wenn ich nirgendwo auf Reserve laufe bei diesen essentiellen Stoffen. Mhm. Minimumgesetz, Justus von Liebig. Kann man auch mal nachgoogeln, ist sehr interessant.
Ja.
Und so habe ich mein ganzes Leben lang die Medizin betrieben.
Ist dieses Justus von Liebig eigentlich ein Thema gewesen im Studium mit dem Fass? Also hat man das
überhaupt nicht. Ja. Justus von Liebig, ich stelle es ganz kurz vor, das sogenannte Minimumgesetz. Es gibt ein Bild von einer Regentonne, was ich all meinen Patienten immer gezeigt habe. Bild von einer Regentonne mit 47 Planken, also 47 Dauben. Und jede Daube repräsentiert einen essentiellen Stoff. Ob das Aminosäure ist, ob das Fettsäure ist, ob es Vitamin ist, ob es Spurenelemente sind. Das sind insgesamt 47 Stoffe. Und würde nur ein Stoff ganz fehlen, wenn man tot.
Ja.
Dadurch kann ich definieren, was ist lebensnotwendig, was ist nicht lebensnotwendig. Und wenn nur ein Stoff bei 70% ist, läuft das ganze System auf 70%. Also die niedrigste Daube bestimmt eigentlich, wie voll das Fass wird, wie voll unser Energiefass ist, wie voll unser Gesundheitsfass ist. Und in der Medizin, in meiner Medizin ist immer die Kunst, die niedrigste Daube rauszufinden, zu messen, was fehlt, was hindert den Körper an seiner Selbstheilung.
Ja.
Und nach 30, 40 Jahren kann ich eigentlich schon, wenn die Leute ihre Beschwerden geschildert haben, schon aus der Anamnese konnte ich oft schon ahnen, welche Stoffe fehlen. Das muss dann nur noch objektivieren durch die Messung im Blut. Und dann ganz gezielt diese Defizite auffüllen, um in die Selbstheilung zu kommen.
Aber es ist eine Schande, dass das nicht mal im Medizinstudium dass das nicht mal gestreift wird.
Ich habe es oft genug gesagt, man kann diese essentiellen Stoffe nicht patentieren.
Mhm.
Und darum haben die keinen Wert. Und die ganzen Studien, die gemacht werden für in der Medizin, das sind dann 90% Studien von den Pharmafirmen, die Wirksamkeit des eigenen Medikaments bewerten. Und das fällt immer erstaunlich gut aus. Sehr optimistisch immer diese Aussagen von den Pharmafirmen.
Ja.
Und oft gelogen. wir wissen, dass es Pfizer, glaube ich, Pfizer war es, hat die höchsten Strafzahlungen jemals, die jemals gezahlt werden mussten, da waren die Abgasskandale von VW, waren Peanuts dagegen. Pfizer hat die höchsten Zahlungen machen müssen wegen Falschaussagen zu den Medikamenten. Und die preisen das oft schon mit ein. Die planen das schon ein, die Strafzahlungen, die sie erhalten werden, wenn sie die falschen Aussagen treffen. Aber das ist denen all relativ egal. Hauptsache das Präparat verkauft sich.
Beim Thema Ernährung auch ein Modul, ein sehr wichtiges Modul in der Masterclass. Insgesamt gibt's ja 9 Module, ist das Thema Ernährung. Und viele halten daran fest und sagen, Kohlenhydrate sind wichtig. Wir können doch nicht ohne leben. Was sagst du denn?
Ja, es ist halt ein großer Fehler. Wenn die Leute mal ein bisschen mitdenken würden, die das auch so vehement verteidigen, Kohlenhydrate wären essentiell. Die muss man nur mal sagen, wie war das denn in der Zeit früher? Als die Leute nicht an jeder Ecke einen Bäcker hatten, wo sie keinen Ackerbau und Viehzucht hatten. Das gibt es vielleicht seit 6.000, 8.000 Jahren. Mhm. Aber den Menschen gibt's ja viel, viel, viel länger. Wie haben die denn vorher überlebt? Ohne einen Bäcker an der Ecke, ohne Kohlenhydrate oder Zucker in den Getränken. Fructose heutzutage überall.
Ist es nicht gesund? Spaß, ja, nein.
Fructose hört sich gesund an, ist aber doppelt so schlimm wie Haushaltszucker. Ja. Und der ist schon schlimm
ja.
genug.
Ja.
Also bei der Ernährung ist es ganz, ganz wichtig, Kohlenhydrate möglichst zu reduzieren. Und vor 100 Jahren war das ja nicht so ein Problem, weil wir einen sehr hohen Kalorienbedarf hatten. Mhm. Wir haben am Tag vielleicht 4.000, 5.000 Kalorien verbraucht und die auch wieder bilanziert. Und da haben die Leute früher vielleicht auch vor 200 Jahren, die haben dann auch Kohlenhydrate gegessen, weil sie die auf dem Acker wieder verbrannt haben. Mhm. Aber heute am Schreibtisch der Kalorienbedarf mehr als halbiert, ja. Also von 5.000 vielleicht sogar auf unter 2.000 Kalorien. Und wenn man die dann falsch deckt, diese wenigen Kalorien, zum Beispiel mit Kohlenhydraten, dann hast du automatisch bei den essentiellen Stoffen zu wenig abbekommen, weil du dich an den nicht essentiellen satt gegessen hast.
Ja.
Und vorher bei hohen Kalorienmenge hat der Körper mehr verziehen, weil mit den 5.000 Kalorien im Seitenstrom dann doch wieder Sachen mit reinkamen. Aber heutzutage muss man wirklich sich aufs Essentielle fokussieren und sonst läuft man irgendwann auf Reserve.
Ja, und Thema Eiweiß ist natürlich auch ein ganz großes Thema, glaube ich, bei Ernährung. Ja. Ja. Ja.
Proteo, also Protein, Proteo könnte es im Griechischen heißt, ich gehe voran, vorangehen. Ja. Beim hohen Eiweiß, ganz, ganz wichtige Botschaft, beim hohen Eiweiß geht man voran im Leben, beim tiefen Eiweiß geht man da hinten dran im Leben. Wenn der Eiweißspiegel im oberen Drittel ist, vom Normbereich, dann unterstützt bei mir so die Anabolenprozesse des Körpers, den Aufbau, Muskelaufbau, Knochenaufbau, auch Hormone, ja. Dopamin, Serotonin, sind alle vom Eiweiß abhängig. Und wenn der Eiweißspiegel im unteren Drittel ist, dann werden die ganzen Katabolenprozesse, die abbauenden Prozesse, werden beschleunigt vom Muskelabbau über Osteoporose bis zu schlechterem Immunsystem. Also das ist ganz, ganz wichtig. Für mich der zentrale Wert, kann sich jeder merken, auch ohne die Masterclass angeschaut zu haben. Eiweiß ist in meinen Augen der wichtigste Wert überhaupt. Oberen Normbereich anstreben.
Dann gibt's ja das Modul Erschöpfung und Depression. Und da bist du ja schon sehr ketzerisch, könnte man jetzt sagen, denn du sagst, Depressionen sind eben auch biochemisch und haben nicht immer nur was mit der Vergangenheit zu tun. Magst du uns mal erklären, oder vor allem den Leuten da draußen, ich weiß es ja, was du damit meinst?
Ja, also heutzutage geht man mehr zu der Theorie über, dass die Depressionen entstehen durch die Lebensgeschichte. Trotzdem gibt man den Leuten weiterhin Serotonin-Wiederaufnahmehemmer. Also die gehen auch davon aus, dass die Leute, die depressiv sind, zu wenig Serotonin im Gehirn haben und gucken aber nicht nach der Biochemie, nach der Ursache. Mhm. Ich habe es eben schon mal gesagt im Podcast, die Aminosäure Tryptophan brauche ich zwingend, um daraus selber genügend Serotonin zu produzieren. Und ich bei meinen Patienten, ich habe ein Buch drüber geschrieben, es gibt diese Masterclass darüber, ist die Messung des Gehirnstoffwechsels immens wichtig. Wenn ich dann weiß ich genau, wo ich angreifen muss, ist es mehr das Stimmungshormon Serotonin, ist es mehr das Antriebshormon Dopamin, die haben jeweils andere Vorläufer, andere Aminosäuren, die ich dann gezielt auffüllen kann, um Antrieb und Stimmungslage zu verbessern. Das wird draußen in der normalen Medizin leider immer, immer falsch gemacht. Immer nur symptomatisch Serotonin-Wiederaufnahmehemmer genommen. Und die machen das ganze Problem schlimmer als vorher. Also wir haben so im Blut, Serotoninspiegel zwischen 100, zwischen 100 und 400. Und da mache ich mir um diese Leute keine Sorgen. Wenn die mit 60, 70 kommen, dann kann ich schon mal vermuten, dass sie depressiv sind. Und wenn die einstellige Werte haben, Serotonin einstellig, dann weiß ich, die nehmen ein Medikament. Ich weiß noch nicht welches, aber die nehmen einen sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer und die unterdrücken sogar die weitere Eigenproduktion vom Serotonin. Und darum ist es auch so schwer, davon wegzukommen, von diesen Wiederaufnahmehämmern. Und das ist ein riesen Problem. Die sind so schnell verordnet und so schwer wieder auszuschleichen. Und viele Leute nehmen das nur, das Medikament nicht, weil es ihnen besser geht, sondern nur, um die negativen Absesserscheinungen zu vermeiden, zu verhindern. Mhm. Das ist natürlich auch eine Art von Kundenbindung für die Pharmafirma. Aber die Patienten haben keinen Nutzen, die nehmen es nur, um die Absetzerscheinungen zu vermindern.
Dann ein weiteres Thema in dieser Masterclass, ein Tabuthema für ganz, ganz viele sicherlich auch, das ist Immunsystem und dann eben Impfung. Und wir werden am Ende des Podcasts gleich nochmal auf eine E-Mail zurückkommen, das hat uns eine Mutter geschrieben, fand ich sehr, sehr spannend. Bevor wir das aber machen, beim Thema Impfung, da fragen sich natürlich viele Eltern, was ist denn jetzt richtig? Wenn ich zu meinem Hausarzt gehe, dann sagt er ja, 6-fach, 7-fach, 8-fach Impfung in den USA sind die Impfungen, werden noch häufiger, fast schon wie Smarties sozusagen verordnet. Und viele schreiben, wenn ich mich gegen meinen Hausarzt auflehne und sage, ich möchte das nicht oder gibt es da auch eine andere Möglichkeit oder ich weiß nicht vom Bauchgefühl, so viele auf einmal, dann kommt da nicht nur Unverständnis, sondern oftmals dann wirklich teilweise auch Aggression und Vorwürfe. Wie hast du das denn erlebt, dieses Thema, die letzten Jahre? Du hast dich ja mit der Ganzheitlichkeit beschäftigt. Thema Impfung. Was ist da, gibt es da überhaupt ein richtig?
Also Thema Impfung ist das ist ein ganz, ganz heißes Eisen. wenn man seine Approbation behalten möchte, dann sollte man jetzt sich zu diesem Thema besser nicht äußern. Nur in meinem Fall ist es ja jetzt egal. Also die Ärztekammer hat keine Macht mehr über mich. Ja. Und darum kann ich ja offen sagen, was ich glaube. Also ich bin fest davon überzeugt, dass viele, viele Kinder krank werden, nicht durch die Krankheit an sich, durch die Impfung und ganz, ganz häufig durch die hohe Schwermetallbelastung, diese Adjuvantien. Wenn man kindliches Immunsystem mit einem Antigen impfen würde, da würde gar nichts passieren. Der Körper hätte keine Reaktion, würde keine
Antikörper. Also die eigentliche Impfung.
Ganz genau. Der Körper würde keine Antikörper produzieren, außer ich gebe sehr viel Aluminium, Hydroxid mit dazu, also Schwermetall, das provoziert das Immunsystem zu reagieren. Mhm. Und weil das kindliche Immunsystem halt sehr schwer reagiert, müssen umso mehr Schwermetalle zugeführt werden. Und die sind halt, gehen über die Blut-Hirn-Schranke und können neurotoxisch wirken. Und es gibt eine große Studie jetzt mit 18.000 Kindern. Und von den 18.000 geimpften Kindern haben 40% innerhalb von 10 Jahren chronische Krankheiten entwickelt, ob das Neurodermitis ist, ob das Asthma ist. Also das sind diese atopischen Krankheiten, Allergien sind ganz, ganz häufig ausgelöst durch die Impfungen. Und in vielen Fällen, wie Masern beispielsweise, Masern-Tote gibt es praktisch nicht, aber es gibt immerhin 3-4 Masern, also Masern-Impfungstote gibt es. Mhm. Und die Gefahr, an Masern zu erkranken oder zu sterben daran, ist verschwindend gering.
Also bei mir war es so, ich hatte damals, also ein ganz schwieriges Thema natürlich, und ich habe dann einen Mann entdeckt, der auf Vortragsreise geht, habe ein Video von dem gesehen und der war vom Paul-Ehrlich-Institut, ein ehemaliger Chef. Dann habe ich mir gedacht, das Paul-Ehrlich-Institut, das ist ja eigentlich eher pro Impfung oder beziehungsweise hat ja ganz wirklich wissenschaftliche fundierte Basis. Und der hat sich hingestellt und gesagt, ja, er war da 20 Jahre in einer leitenden Position, aber da gibt's viele Dinge, die werden einfach öffentlich nicht gesagt. Und dieser Vortrag hat mich schon zum Nachdenken gebracht. Es war für mich immer die meiste Zeit so, naja gut, die Impfung, die gibt's halt, naja, die Kinder, die kriegen halt die acht so. Und da habe ich mir dann zum ersten Mal, das ist bestimmt schon viele Jahre her, als ich das Video gesehen habe, gedacht so, okay, wenn so einer schon was von Adjuvantien erzählt, von da gibt's auch Komplikationen, dann ist das Thema ja schon irgendwie zumindest ambivalent. Aber es wird ja in der Öffentlichkeit so dargestellt, als gäbe es da keine anderen Meinungen dazu. Und das finde ich so schade.
Ja, also es wird als alternativlos dargestellt und man sagt, man soll nur die Kinder impfen, die man liebt, die man behalten möchte. Wird es immer gesagt, viele Kinderärzte argumentieren so.
Ja, ja.
Aber heutzutage werden die so überschwemmt mit Impfungen, die Kinder, und werden deswegen ja nicht gesünder. Ja. Wenn wir jetzt die gesündesten Kinder hätten, dann könnte man ja ganz gut argumentieren. Aber die werden ja nicht gesünder, die Kinder, die werden einfach nur kränker. Und jetzt in den USA wird das erste Mal überhaupt, werden die Impfungen gegen Placebo getestet. Früher wurden neue Impfungen immer gegen alte Impfungen getestet. Hat es geheißen, ja, das wäre unethisch, den anderen Kindern keine Impfung zukommen zu lassen. Und jetzt das erste Mal wird es gegen Placebo getestet. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Also man ahnt es ja schon, wenn man ungeimpfte Kinder nimmt von den Quäkern beispielsweise. Quäker oder die Amish People, die Leute, die in den USA wohnen wie vor 200 Jahren, so leben wie vor 200 Jahren und die westliche Medizin ablehnen und auch die Impfung ablehnen. Bei denen gibt es beispielsweise keinen Autismus, null Autismus.
Ja.
Und früher gab es bei uns unter 1000 Kindern eins und jetzt ist es jedes 35. Kind ist autistisch.
Da würde jetzt die Pharmaindustrie sagen, Korrelation und Kausalität. Ne?
Ja, die haben sehr viel Geld dafür ausgegeben, um zu beweisen, dass es keinen Zusammenhang gibt. Aber wer eins und eins zusammenzählen kann, der weiß, dass da sehr wohl ein Zusammenhang besteht.
Thema Blut, vielleicht eines der größten Themen in der Masterclass. Dein Thema, du hast viele zehntausende Blutbilder analysiert, jahrelang. Das Blut verrät eben auch beim Thema Präventivmedizin eben ganz viel, bevor die Krankheit überhaupt zum Vorschein kommt. Was hat dich bei dem Thema Blut immer fasziniert? Warum hast du dich so drauf spezialisiert?
Es gedient halt der Gesunderhaltung und auch der Leistungsoptimierung. Und weil ich ja die Ehre und Freude hatte, viele Leistungssportler zu behandeln oder zu coachen und die fitter zu machen ohne Doping. Mit Doping kann das jeder, aber ohne Doping, das ist halt die große Kunst, die ganzen Abläufe, den Stoffwechsel so zu optimieren, dass die sehr viel Rückenwind haben. Und das gilt im Sport genauso wie im Beruf. Wer im Beruf Höchstleistung bringen möchte oder einfach nur ein schönes Leben haben möchte, mehr so auf der Sonnenseite stehen möchte, das hat sehr oft eine Korrelation zu den Blutwerten. Und wenn man die optimiert, dann wird das ganze Leben in der Regel deutlich besser. Noch besser.
Noch besser, ja. Also was glaubst du denn? Die meisten Leute gehen ja zum Arzt und sagen, oh Gott, Blutbild, keine Ahnung, kostet ein bisschen was, so teuer ist es gar nicht, ist doch alles super, ist doch alles gut, sieht gut aus, du, dann kann ich doch weiter so machen wie bisher.
Ja, viele sagen ja, wenn ich was spüre, kann ich mich immer noch ändern.
Genau.
Das sagen auch viele Raucher, ich weiß ja, das ist ungesund, aber ich rauche, solange ich nichts spüre. Und wenn ich was spüre, kann ich immer noch aufhören. Meistens, wenn man was spürt, da kann man weiter rauchen. Also wenn Lungenkrebs da ist, dann muss ich jetzt nicht überlegen, ob ich jetzt aufhöre oder nicht. Das ist dann nur eine Makulatur. Und das ist halt nie meine Art der Medizin, lieber vorbeugend, lieber gestalten und optimieren.
Ja.
Und ein bisschen auch einwirken auf die Leute, die halt solche auch immer so Ausreden haben beim Rauchen. Zum Beispiel der Helmut Schmidt ist ja auch so alt geworden. Diesen einen gibt es immer.
Ja.
Ausnahme zur Regel, wenn in der Zeitung steht, plötzlich viel zu viel und unerwartet. Die hat den mal keiner gekannt. Da weiß man nie, wie es dazu kam, dass sie so plötzlich gestorben sind.
Das vielleicht oder vermutlich auch spannendste Thema, also es sind alle sehr spannende Themen. Wir haben 9 Module insgesamt aufgenommen zusammen. Es war auch für mich eine großartige Reise und ich habe selber da viel gelernt dabei. Das Thema Krebs. Und beim Thema Krebs ist ja deine Devise, wenn man es ein bisschen salopp sagen möchte, dieser Krebs ernährt sich von Zucker. Wenn man es jetzt ein bisschen plakativ formulieren möchte, und nicht wenige haben dann bei der Tagesschau sich vor 2 Wochen gewundert, da gab es ja einen Artikel, da stand, nicht du namentlich, aber ja, viele Leute im Internet behaupten, ja, Krebs und Zucker, das und überhaupt, wir wissen alle Tagesschau und so, aber was macht es in dem Moment mit dir, wenn du sowas liest, dass da quasi vehement dagegen gegangen wird, oh nein, nein, das hat keinen Zusammenhang?
Also, Ein bisschen stimmt das ja auch, was die gesagt haben, aber ein bisschen auch wieder nicht. Also gerade die jungen Krebszellen, die vulnerablen Zellen, die gerade im Entstehen sind, die sind zwingend auf Zucker angewiesen.
Ja.
Und dadurch, also gesunde Zellen verbrennen Energie und Krebszellen vergären Zucker. Und durch die Gärung entsteht Säure und in der Säure fühlt sich der Krebs wieder pudelwohl. Also er schafft sich sein eigenes Mikroklima, wo er besonders gut gedeihen kann. Und genau da ist es wichtig, dem jungen Krebs die Grundlage zu entziehen und die Krebszellen weghungern, bevor sie überhaupt dargestellt werden können. Wir müssen wissen, jeder von uns bekommt 4-mal täglich Krebs, das ist normal. Und das gesunde Immunsystem erkennt die Zellen und vernichtet sie. Und falls mal doch Zellen vielleicht ein bisschen anwachsen können, sich vermehren können, wenn man dann mit der ketogenen Ernährung reingeht, einmal im Jahr, 4 bis 6 Wochen, völlig ohne Kohlenhydrate, ist so ein Reset. Und die jungen Krebszellen, die gerade vielleicht im Begriff sind, in diesem Jahr festzuwachsen, die werden da weggehungert.
Auch kein Obst.
Wenn man das konsequent macht, kriegt man in diesem Jahr ziemlich sicher keinen Krebs mehr.
Und Obst zählt ja auch dazu.
Ja, leider, ja. Aber auch ganz wichtig, jeder Stoffwechsel ist anders. Manche Leute können zum Beispiel einen Obstsalat essen und bleiben trotzdem in der Ketose, weil die sehr viel Mitochondrien haben, sehr viel Muskulatur haben, sie sehr viel bewegen. Also da ist jeder Stoffwechsel anders. Damit ist es wichtig, sich zu testen. Mhm. Es gibt ja diese Keton-Teststreifen aus der Apotheke, kostet 5 Euro Ungrad. Da sollte man, wenn man diese Diät macht, übrigens Diät ist so negativ belegt bei uns im Gehirn. Diät heißt einfach nur Ernährungsformen. Wenn ich jeden Tag Schnitzel esse, ist es die Schnitzeldiät. Oder jeden Tag Knödel-Knödel-Diät. Also Diät heißt nur Ernährungsform. Und diese ketogene Ernährung oder Diät, die lässt halt alle Kohlenhydrate weg. Und wenn man dann auf den im Fettstoffwechsel isst, dann scheidet man im Urin die sogenannten Ketonkörper aus. Das ist der Beweis, der Körper hat null Zucker und lebt von den Fetten. Mhm. Und manche sagen ja, das Gehirn braucht doch Zucker. Stimmt auch nicht. Diese Ketonkörper sind super Treibstoff fürs Gehirn, wirken besser als Zucker im Gehirn. Und viele Menschen, die mal eine Woche gefastet haben, die haben selber die Erfahrung gemacht, nach 2, 3 Tagen haben die kristallklaren Ideen gehabt, die konnten viel besser denken. Mhm. Das berichten alle unisono, weil dann die Ketonkörper ins Gehirn fluten und dass die Lernfähigkeit, die Arbeitsfähigkeit des Gehirns sogar optimieren. Das funktioniert sogar bei Leuten, die schon eine Art von Demenz haben, von Alzheimer haben. Wenn man die plötzlich ketogen ernährt, wachen die wieder auf, nehmen am Leben wieder teil, wissen wieder, wie sie heißen. Und es ist erstaunlich, was die da für Fortschritte machen.
An der Stelle auch zum Thema gesundes Gehirn, auch mit Professor Dr. Nils. Hast du zusammen ein Masterclass-Modul aufgenommen zum Thema Gehirn, gesundes Gehirn, ja. Und da geht es ja dann genau in diese Richtung auch. Auch ein ganz spannender Mann. Ja,
ja, also Dr. Nils natürlich vielen, vielen ein Begriff, Gott sei Dank. Und da geht es auch ums Thema Lithium, wie Lithium Alzheimer verhindern kann, also ja. Demenz verhindern kann. In einer minimalen Dosis von 5 Milligramm Lithium-Orotat wäre eine sehr gute Grundlage, jeden Tag das zuzuführen, um das Gehirn langfristig zu stabilisieren.
Was ich bei dir immer so schön finde, du möchtest auch den Menschen natürlich erstmal die Infos so geben. Klar, das hast du dir 40 Jahre erarbeitet. Ich glaube, keiner erwartet, dass du dein 40 Jahre einfach so rauswirfst auf gut Deutsch. Aber du gibst seit Jahren wahnsinnig viel Content auf Social Media Leuten zur Verfügung, was auch dazu führt, dass sie diese Dinge schon in der Praxis umsetzen können, dass es ihnen hilft. Und da schreiben ja immer wieder viele Leute, hey, vielen Dank für die ganzen Tipps. Die Masterclass, wie gesagt, geht noch weiter in die Tiefe, erklärt noch mehr Zusammenhänge. Wie gesagt, das sind 9 Module und jeder, der hier zuhört, glaube ich, konnte sich jetzt auch im Verlauf des Gesprächs schon mal viele wichtige Infos rausholen, auch wenn er sich die Masterclass nicht holt. Das ist dir auch immer ganz wichtig, dass die Leute wirklich in ihrem Leben praktische Dinge an die Hand bekommen, die ihr Leben besser machen.
Ja, und wenn sie das umsetzen, aufnehmen und umsetzen, habe ich die größte Freude. Und es gibt natürlich Leute, die wollen genau das Gegenteil. Die sagen, ich bin doch krankenversichert und wenn mir irgendwas fehlt, nehme ich halt ein Medikament. Mhm. Das sind eigentlich meine Patienten, die darf es natürlich auch geben. Ich bin da kein Moralapostel, ja. Und so. Jeder sucht sich einen Arzt aus, den er gut findet. Und es gibt manche, die schreiben halt nur Medikamente auf. Das finden einige Leute gut. Ja. Und andere sagen, ich möchte auf die Ursache kommen, möchte den Hintergrund erfahren. Das ist das Klientel, was ich anspreche.
Ja.
Und Hilfe zur Selbsthilfe.
Genau. Und in der Masterclass, wie gesagt, 9 Lektionen von 60 bis 90 Minuten geht jedes dieser Themen, die wir jetzt ein bisschen gestriffen haben, noch deutlich weiter in die Tiefe, es werden die Zusammenhänge erklärt, dass es wirklich auch jeder versteht. Das finde ich bei dir auch immer so schön. Auch ein Laie kann da ganz viel rausnehmen, aber auch jemand, der vielleicht selber Mediziner, vielleicht im besten Fall Arzt ist, kann sich da viel rausziehen, weil du es irgendwie schaffst, beide Seiten anzusprechen. Also es ist sehr bildlich erzählt, sehr einfach in Anführungszeichen.
Ich habe auch lange Zeit gebraucht, muss ich sagen. Du kennst den Satz von Ottfried Fischer, schwer ist leicht was. Also Sachen schwer erklären, das.
Ja, aber du kannst das, ja.
Ja, das habe ich lange gebraucht, um die Sachen so zu formulieren, dass es wirklich jeder versteht, dass die Zusammenhänge verstanden werden und dass ich keine Fachtermini benutze.
Ja.
Und manchmal, wenn ich dann vor Ärzten spreche, dann denken die, ich verkaufe die für blöd, weil ich in normaler Sprache rede, weil ich mir das völlig abgewöhnt habe, diese Fachtermini. Und also denke ich, nehme sie nicht ganz ernst. Stimmt manchmal auch.
Du solltest eben erstens das, aber viel wichtiger ist, dass du die Patienten ernst nimmst. Was bringt es dir, wenn die Ärzte dich feiern, weil du so viele Fachtermini verwendest, wenn die Patienten gar nicht verstehen, was du von denen willst? Und das macht dich ja auch aus, dass deine DNA, dass du den Menschen helfen willst.
Ja, und viele Ärzte, die verpacken ihr Nichtwissen in Formeln, die sich sehr gescheit anhören. Wenn zum Beispiel bei idiopathisch, wenn das Wort idiopathisch fällt, heißt das, ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Es hört sich nur geschickt, hört sich nur besser an.
Hört sich besser auf Latein einfach. Das
oder wenn der Arzt Cortison aufschreibt, will unterm Strich, will auch nur sagen, ich weiß auch nicht, was du hast.
Mhm. Ja.
Also immer Zeichen für symptomatische, nicht ursächliche Behandlung.
Ja, genau das Gegenteil machen wir in der Masterclass. Wie gesagt,
so ist es.
Dieses Wochenende.
Mit großer Freude.
Dieses Wochenende für alle, die den Podcast eben vorher hören, dieses Wochenende am Samstag und am Sonntag die Bundles, das Fünferpaket und das Neunerpaket zu 30% rabattiert, tatsächlich ein sehr starker Rabatt. Ich weiß auch, du bist ja keiner, der alle 2-3 Wochen so eine Aktion macht, sondern du machst das wirklich ganz, ganz bewusst und hast da lange überlegt. Und das finde ich auch gut, weil du gesagt hast, ein Jahr Masterclass, da möchtest du jetzt auch vielen die Gelegenheit geben, auch so ein großes Paket zu holen. 30% sind viel Geld, aber du bist ja auch sehr dankbar über das ganze Jahr, wie es gelaufen ist.
Ja, es ist genial gut gelaufen. Vor allen Dingen bin ich also dankbar, dass die Information auf fruchtbaren Boden fällt.
Ja.
Und dass Leute auch in die Umsetzung kommen und hinterher schreiben, wie sehr es ihnen geholfen hat. Also das ist für mich eigentlich der größte Lohn, dass es funktioniert, unterm Strich funktioniert.
Ja.
Dass ich die letzten 30, 40 Jahre nicht auf der falschen Schiene war, sondern ich glaube auf einer sehr guten und richtigen Schiene gearbeitet habe.
Darf ich auch erzählen, und du hast mir da kein Geld für dir gegeben, aber ich habe ja sehr oft bei deinen Seminaren die Leute interviewt und man merkt dann schon sehr schnell, wenn die Kamera aus ist, ob die das wirklich so sehen oder nicht. Und tatsächlich jeder Einzelne, die haben so tolle Geschichten erzählt. Ja, der Spitzbart schon vor 30, 40 Jahren. Ich weiß noch, kam ich mit einem Problem. Alle anderen wussten nichts. Und ich bin dem so dankbar. Viele natürlich auch durch Corona, weil du da deinen Mund aufgemacht hast. Aber auch deine medizinische Expertise. Also die Leute, du hast da einfach eine ganz große Wirkkraft gehabt. Und wie gesagt, wir hoffen einfach, dass natürlich auch die Masterclass, dieses Kompendium, alles so bündelt, dass die Leute auch ins Tun kommen, dass sie Zusammenhänge verstehen und dass sie die Gesundheit auch wieder in die eigene Hand nehmen können. Also ihr eigener Arzt zu werden, das ist ja dann Ansinn.
Genau. Also das, wenn das funktioniert, dann bin ich total happy.
Wunderbar, cool. Also dieses Wochenende, Samstag und Sonntag, für alle, die sich für das ganz große Paket entscheiden, gibt es übrigens auch noch eine Bonus-Masterclass Schilddrüse. Die ist auch exklusiv nur in diesem Paket, kann man auch nur empfehlen. Ist ein ganz spannendes Modul auch und ein sehr großes Thema, Schilddrüse. Und einen Zellschutz-Ernährungsplan gibt es auch noch. Und ganz am Ende würde ich noch 1-2 Nachrichten vorlesen, die uns erreicht haben, wenn du magst. Und dann kannst du mal was dazu sagen. So, da sind wir schon beim Thema. Also, nach meinen beiden Schwangerschaften hatte ich jeweils eine leichte Schilddrüsenunterfunktion. Nach dem zweiten Kind sagte mir mein Hausarzt, ich hätte Hashimoto, also eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, und müsse lebenslang Schilddrüsenhormone einnehmen, sowie Jod komplett meiden. Das kam mir seltsam vor, deshalb habe ich mich intensiv eingelesen und mehrere Bücher zum Thema gelesen. Dabei stellte ich fest, dass die beschriebenen Symptome überhaupt nicht zu mir passten. Mit diesem Wissen bin ich erneut zum Arzt gegangen und habe gezielt weitere Blutwerte bestimmen lassen, die zuvor gar nicht geprüft wurden. Beim nächsten Termin sagte mir mein Arzt dann plötzlich, dass ich doch kein Hashimoto habe, ich solle die Medikamente aber trotzdem weiternehmen. Ich habe mich dagegen entschieden, stattdessen unter anderem Jod und Nahrungsergänzungsmittel genommen, und seitdem über 20 Jahren sind meine Schilddrüsenwerte unauffällig.
Ja, Ganz typisches Beispiel, in der Schwangerschaft geben die Frauen sehr viel Eiweiß ab. Eiweiß ans Kind, über den Uterus, Plazenta und Eiweiß hinterher beim Stillen, verlieren die Mütter das Eiweiß. Und ein ganz wichtiger Eiweißbaustein ist die Aminosäure Tyrosin. Mhm. Daraus macht der Körper gemeinsam mit Jod das Schilddrüsenhormon Thyroxin. Wenn nur eins von beiden fehlt, essentielle Medizin, wenn nur eins von beiden fehlt, kommen die in die Unterfunktion. Und der Hausarzt, anstatt zu messen, was fehlt denn da für die Eigenproduktion von Hormonen, wird halt langfristig das Hormon aufgeschrieben. Genau. Das ist die meistverschriebene Tablette der Welt. Und wäre so einfach zu beheben. Natürlich, wenn die Schilddrüse operiert ist, dann geht das nicht mehr. Aber wenn Schilddrüsengewebe vorhanden ist, dann kann man die Medikamente in vielen Fällen verhindern.
Die letzte Mail, wir haben es anfangs angesprochen, Thema Masern oder beziehungsweise Thema Impfung. Wir sind Eltern von 3 Kindern und haben uns nach dem ersten bewusst entschieden, unsere weiteren Kinder nicht gegen Masern impfen zu lassen. Mit Einführung der Impfpflicht wurden unsere Zwillinge über die Schule an das Gesundheitsamt gemeldet. Daraufhin wurden wir mit Anhörungen und Schreiben überhäuft. Pro Elternteil und Kind jeweils eigene Bescheide, sodass wir als Familie insgesamt 4 Verfahren hatten. Es folgten Bußgeldandrohungen und schließlich auch Festsetzungen, die wir aus Prinzip nicht akzeptiert haben. Weil wir wussten, dass vor Gericht ohnehin gegen uns entschieden würde. Ein Teil des Geldes wurde bereits gepfändet und sogar der Arbeitgeber meiner Frau wurde zur Lohnpfändung aufgefordert. Trotz allem lässt die Behörde nicht locker. Aktuell steht sogar eine Haftandrohung im Raum, falls wir nicht zahlen. Für uns fühlt sich das wie eine mehrfache Bestrafung an, obwohl wir niemandem geschadet haben. Und wir erleben das Ganze inzwischen nur noch mit Humor, auch wenn es uns ums Prinzip geht.
Ja, Gott sei Dank haben jetzt viele Gerichte entschieden, ich glaube, das letzte war ein Gericht in Augsburg, dass die Schulpflicht vor Impfpflicht geht. Mhm. Also die Eltern sind hinterher freigesprochen worden. Da gibt es jetzt mehrere Präzedenzfälle. Und ich kann nur hoffen, dass die Eltern stark bleiben, sie das nicht gefallen lassen. Dieser übergriffige Staat, der alles mit so hohen drakonischen Strafen belegt, was in keinem Zusammenhang steht mit der eigentlichen Straftat. Du möchtest eigene Verantwortung übernehmen, möchtest selber entscheiden dürfen. Und das sollte kein Staat für uns machen. In den USA zum Beispiel, in Florida sind alle Pflichtimpfungen ausgesetzt worden. In meinen Augen völlig richtig. Jeder sollte für sich selber entscheiden.
Ja. Wenn ich länger als 3 Monate zu dir nach Österreich komme, muss ich mich auch abmelden jetzt.
Ja, aber kam es dementi, jetzt musst du doch nicht.
Da muss ich doch nicht, ist schon wieder...
Ja. Bist du im wehrfähigen Alter, bist du schon?
Ich bin 42 bis 45.
Du bist, früher hieß es bei uns weißer Jahrgang. Du musstest aber nicht dienen, oder?
Nee, ich habe mich ausmustern lassen.
Ah ja.
Ja. Oder aber ich habe, genau.
In deinem Alter, als du soweit warst, mit 18 musstest du noch zur Musterung.
Genau, ich musste noch zur Musterung, genau. Aber ich hatte einen Unfall eine Sprunggelenksfraktur, als ich 14 war. Und dann haben sie gesagt, okay, das war dann irgendwie T2, T3, keine Ahnung mehr. Dann haben die gesagt, den brauchen wir nicht. Und dann hatte ich Glück und konnte nach Australien.
Mich haben sie leider nicht ausgemustert. Ich habe dann Zivildienst gemacht.
Auch gut.
Damals musst du noch mit Gerichtsverfahren, musstest du verweigern.
Ja.
Gerichtsverfahren und dann habe ich hinterher in der Psychiatrie habe ich gearbeitet. War auch mit ein Grund, hinterher in die Medizin einzusteigen.
Für mich war
das schon lebensprägend. In den jungen Jahren, das war schon hart, muss ich sagen, in der Psychiatrie, auf der Geschlossenen zu arbeiten. Aber hat mich geprägt und vielleicht noch ein bisschen belastbarer gemacht und mir auch geholfen, etwas Krankheiten besser zu durchschauen.
Das wäre tatsächlich mal was für die nächste Folge auch. Also, dass du uns da ein bisschen was von erzählst, hat ja offenbar auch deinen Weg geprägt und gleichzeitig bin ich sicher, dass du da ein paar, in Anführungszeichen, spannende Geschichten erlebt
bestimmt,
hast.
Bestimmt.
Michael, tausend Dank für alle Infos heute. Und genau, dann wünsche ich dir weiterhin einen erfolgreichen Tag. Fütter schön die Enten, auf dass du weiterhin zum Frühstück ein Entenei essen kannst.
Sie brüten gerade, die Enten brüten gerade. Jetzt nehme ich keine Eier weg.
So bist du nicht, ne?
Lass es ausbrüten.
Okay, sehr gut.
Alles Gute für euch.
Ebenso. Und wir sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge. Wie gesagt, wenn es Fragen gibt oder Anregungen, Kritik, Vorschläge, einfach eine E-Mail an podcast@spitzbart.com. Und was die Masterclass angeht, da werden wir alles in die Beschreibung verlinken. Und ansonsten natürlich gibt's alle Infos zum Bundle-Wochenende dann auch auf den Social-Media-Kanälen. Genau. Perfekt.
Alles Gute. Danke euch. Ciao.